3, 2, 1.
Ich glaube, dass Social Media einfach ein sehr großer Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Und ich glaube, wir müssen aufhören, die Offline-Welt und die Online-Welt so krass zu trennen.
Emily, yes, du hast einen Bachelor in Psychologie, eine zweifache Mentorausbildung zum systematischen Coach auch und hast auch in der Psychotherapie von psychisch erkrankten Straftätern unterstützt, was ich ja auch sehr interessant finde. Deine eigenen Diagnosen sind ADHS, Angststörung und Endometriose. Und hauptberuflich kümmerst du dich jetzt gerade um die Aufklärung über Entstigmatisierung von bestimmten Themen, vor allem auch zum Thema Mental Health, und bist systematischer Work-Coach, aber eigentlich auch Life-Coach, weil Coaches sind ja auch Life-Coaches. Und du hast dein eigenes Management mit deiner Mama. Ja, das finde ich auch so nice.
Ich weiß auch nicht, wie ich meinen Tag, also keine Ahnung.
Wie gestaltet du überhaupt deinen Tag? Like, that's crazy.
Mit meinem Hund chillen und ganz viel gestresst mit Decaf vor meinem Laptop sitzen.
Decaf, wichtig. Mhm. Also Kaffee ist auch irgendwie so eine Sache. Früher war man cool, wenn man Kaffee getrunken hat. Mittlerweile ist so, oh, you still drink coffee? Oh, you're a stressed person.
Ja, nee, mit ADHS und Angststörungen ist es eine absolute Katastrophe. Also manchmal fühle ich mich confident und dann trinke ich Kaffee und 10 Minuten später bin ich so, ha, Spaß.
Doch nicht. Doch nicht so confident. Ja, kenne ich. Deswegen Matter. Matter ist ja jetzt das Ding. Okay, also das erste Thema ist Mental Health. Ist natürlich immer sehr breit gefächert. Aber ich würde sagen, es ist, also wir wissen ja alle, wie der Name schon sagt, es ist ein Thema, was jede Person betrifft. Jede Person hat eine Mind. Und wir wissen auch, dass seit der Pandemie sich halt Diagnosen wie ADHS, Autismus und Depression verdreifacht haben. Und ich weiß nicht, ob das so war, weil davor einfach eine Dunkelziffer stattgefunden hat oder weil wir halt jetzt einfach dadurch, dass wir officially so connected sind, einfach sehr disconnected sind. Wenn, ich glaube, das macht Sinn, oder? Ne? So durch Social Media sehr connected, aber eigentlich total disconnected, weil wir uns nicht mehr in Person so richtig treffen. Ich meine, ich habe letztens gelesen, dass 70% der Menschen, die mit Pillen behandelt werden, für eine von diesen Diagnosen, 70% immer noch genau dieselben Symptome haben nach Jahren. Also das ist ja irgendwie auch bezeichnend. Deswegen die erste Frage, was würdest du sagen, ist in deiner Erfahrung beziehungsweise in deiner so alltäglichen Arbeit der häufigste Grund, den du siehst, also womit Menschen aktuell strugglen?
Mhm. Also erstmal danke für die Einführung. Ich finde das spannend, ganz kurz, dass du gesagt hast, dass sich so viele Diagnosen nach Corona ergeben haben. Und das ist tatsächlich auch, also Corona war ja für uns alle ein Thema, obviously. Und man hat total gemerkt, dass die Leute viel mehr mit sich Zeit verbringen. Und man merkt auch jetzt inzwischen nach Corona dieses Thema mehr Verbundenheit zu suchen. Und aber der Vergleich wird auch viel größer. Also das merke ich ganz stark. Ich arbeite hauptberuflich mit Creatoren zusammen und auch mit anderen Personen, die so strugglen in ihrem Beruf und auch mit ihrer Psyche. Und das größte Problem ist, dass viele sich vergleichen und ganz oft Angst davor haben, dass sie was falsch machen oder dass sie nicht ordentlich gesehen werden und ganz, also
meinst du jetzt Creator?
Auch.
Das ist so spannend. Ne?
Ja.
Wir haben so Angst, dass wir nicht genug gesehen werden.
Ja. So, das ist der Beruf, dass du den ganzen Tag bist du gesehen, du hast extrem viel Exposure. Ist,
irgendwie macht es auch Sinn.
Aber ja, es ist ganz irre. Und aber generell haben die Leute einfach das größte Problem, sind Unsicherheiten. Und die übertragen sich. Also das Thema zum Beispiel Angst zu haben, im Job nicht gut zu performen. Oder gerade hast du Probleme zu Hause. Wir fangen ganz oft an, unsere eigenen Probleme auf andere Leute zu übertragen und dann in Konflikten bestimmt zu reagieren, weil wir nicht genau wissen, wie es eigentlich in uns drin aussieht. Und das ist eigentlich so das größte Thema, dass viele Leute aus der Vergangenheit sehr schwere Themen mit sich tragen und die sich im Alltag projizieren auf den Beruf oder auf die Partnerschaft.
Das ist ja meistens auch so eine Kindheitsgeschichte, ne? Also das hört man ja immer wieder und das weiß ich auch selber aus meiner eigenen Therapie oder was man halt auch mit Freundinnen bespricht. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön heutzutage. Man spricht mit Menschen, die vielleicht noch nie eine Therapie gemacht haben und die wissen trotzdem, oh, ich glaube, ich habe dieses Pattern, also dieses Muster, was ich an den Tag lege von meiner Mom, weil so habe ich das halt immer gesehen, so ist sie mit meinem Vater umgegangen und so. Das ist super interessant. Ich finde es auch voll schön, dass da jetzt auch mehr, auch außerhalb dieses Therapiekontexts auch drüber gesprochen wird. Wie impactet deiner Meinung nach Social Media mittlerweile die Gesundheit der jungen Menschen? Einerseits natürlich Gen Z, die halt komplett damit aufwachsen. Ich sag immer, ich wäre jetzt nicht gerne 14. Also ich habe ja jetzt schon so komplett Identity Issues. Ich weiß gar nicht, wie ich dann damit, vielleicht aber auch besser, I don't know. Und aber auch wiederum ältere Generationen.
Ja, also es ist schon mal lustig, dass du sagst, ich wäre jetzt gerade nicht gern 14, weil die Personen, die jetzt gerade 14 sind, sind mit Handys aufgewachsen, mit Smartphones. Ich sage immer noch Handys. Mit Smartphones
das
aufgewachsen.
Nokia, ne?
Ja,
das
genau.
Gute alte Nokia.
Das gute alte Snake. Ja.
Oh ja.
Nein, die sind damit aufgewachsen und zum Beispiel, wenn du guckst, wie jüngere Leute Social Media konsumieren, ist ein total großer Shift im Vergleich zu wie wir, also so 20, Mitte 20, Mitte 30, was auch immer konsumieren, weil die machen ganz oft viel realistischere Momente. Also wenn du dir TikTok zum Beispiel anguckst, Gen Z TikTok, ist fast das Gleiche so. Die schmeißen sich ungefiltert irgendwo hin, 5 Sekunden, lachen und posten das, ohne
aber
darüber nachzudenken.
Auch viel chilliger, also viel unkuratierter.
Genau, genau. Und das ist nämlich der Punkt, weil wir kommen nämlich aus der Ära mit weiße Tasse vom Cappuccino so und das Notizbuch daneben so und die Abercrombie-Tüte da. Also es war ja alles total ja gestellt. Und ich würde sagen, dass in der Gen Z auf der einen Seite natürlich das Thema ein bisschen anders wahrgenommen wird, weil es einfach mehr zum normalen Leben dazu gehört. Aber natürlich da auch die Vergleiche und vor allem dieses Vergleichen nach oben. Wir vergleichen immer sehr gerne nach oben, ja, nicht nach unten. Ja. Das ist einfach ein großes Thema bei jüngeren Menschen. Und bei unserer Generation und älteren Menschen ist es halt ganz viel dieses Thema, wie gehe ich eigentlich damit um? Weil wir haben nie eine wirkliche Medienkompetenz gelernt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr inzwischen, also wir sind ja jetzt alle erwachsen, aber so richtig, ja, oder wir versuchen es auf dem Papier, aber wir haben ja nie so wirklich gelernt, wann hört man auf, sein Smartphone zum Beispiel zu benutzen oder nimmt man es mit ins Bett oder nicht. Das sind alles Dinge, die wir uns jetzt machen aktiv, Bildschirmzeiten regulieren.
Wer versucht die Bildschirmzeit abends, also wer schafft es aktiv eine Stunde vorm Schlafengehen das wegzulegen? Nee, ne?
Ich lese mir immer vor.
Jedes Mal. Also es ist so krass, dass wir wissen diese ganzen Sachen. Wir wissen mittlerweile, wir haben so ein krasses Knowledge darüber. Ich meine, was ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, einfach an so Laien-Knowledge, Natur, Screentime, Bewegung, dies und das. Und ich würde sagen, mit der Natur, Tattoo läuft es auch nicht so gut. Aber so Bewegung läuft ganz gut. Aber das ist dann vielleicht auch eher so ein aussehengetriebenes Ding. Na gut, wenigstens tut's gut. Mhm. Aber dass man es irgendwie nicht schafft. Das ist dann doch, warum machen wir das nicht? Ich meine, es ist eine Sucht, aber warum kriegen wir es nicht hin? Genauso wie wir es, sagen wir mal, wir nehmen uns vor, keine Ahnung, vielleicht jetzt nicht jeden Tag Pommes zu essen. Warum schaffen wir es nicht, dass wir eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen? Das ist ja gar nicht so viel. Mhm. Also ich schaffe es tatsächlich morgens immer. Also morgens ist einfach immer so nicht nachdenken, 2 Stunden nicht, zumindest nicht das Handy in die Hand nehmen. Aber abends ist es ja eigentlich fast noch wichtiger, weil dadurch ja dein ganzer Schlafrhythmus reguliert wird.
Ja, also wir müssen natürlich unterscheiden. Es gibt 2 unterschiedliche Arten jetzt gerade eben von Menschen, die hier sitzen, haben alle als Hauptberuf was mit dem Handy zu tun und Social Media. Das heißt, der Konsum ist nochmal ein ganz anderer, weil das natürlich auch Arbeit ist. Wenn man auf Privatpersonen guckt, ich glaube, dass Social Media einfach ein sehr großer Bestandteil unseres Alltags geworden ist. Und ich glaube, wir müssen aufhören, die Offline-Welt und die Online-Welt so krass zu trennen, sondern müssen akzeptieren, dass das einfach ein Teil von unserem Leben ist. Also das Handy ist immer mehr Teil von unserem Leben. Soziale Medien sind einfach unweigerlich in der Schule. Wenn du kein TikTok hast, teilweise wirst du ausgegrenzt oder kein Handy. Früher war es ja kein Handy. Mhm. Heute sind es soziale Plattformen. Ich glaube, wir müssen einfach lernen, wie ich schon gesagt habe, kompetenter mit Medien umzugehen. Das heißt, wir müssen wirklich einen Umgang entwickeln, der nachhaltig Sinn macht und uns aktiv Regeln setzen.
Also einfach Zeiten mehr setzen.
Zum Beispiel. Also es sind so Dinge so. Es geht halt total viel um. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es geht ganz viel um Ressourcen. Also man muss sich halt gucken, woher man sich seine Ressourcen holt und wie die einen bestärken. Also Ressourcen sind was in einem drin, was man hat, damit es einem mental ganz gut geht. So soziale Kontakte, Ernährung, Bewegung, wie du schon gesagt hast, Natur, Hobbys, das sind alles Ressourcen, die wir haben.
By the way, was sind Hobbys? Also ich weiß es wirklich nicht, weil Hobbys, also
Hobbys sind Dinge, die dich mit Glück erfüllen.
Genau, aber ist das, warum wird das dann als Hobby? Weil ist das dann nicht mein Leben? Oder sollte es nicht mein Leben sein?
Mein Leben ist mein Hobby.
Ja, also, oder? Nee, das kann man vielleicht nicht für alle so sagen. Ne?
Ja, es kommt halt total drauf an, glaube ich, auch wieder hier auf den.
Hobbys?
Ja, es kommt, glaube ich, viel auf den Beruf an. Ich meine, das ist natürlich auch was total Schwieriges bei uns, dadurch, dass wir selbstständig sind, haben wir keine Abgrenzung von
wir haben keine Trennung.
Leben. Genau. Und normalerweise hast du ein Hobby, das du nach der Arbeit ausführst. So. Und deswegen hilft es einem total, wenn man den Arbeitskontext beschränkt auf eine bestimmte Uhrzeit oder Zeit und danach bestimmten Dingen nachgeht wie Hobbys. Mhm.
Das hilft einem. Ja, vielleicht versuche ich das jetzt mal zu trennen. Also, Leute, ich darf jetzt erstmal 3 Stunden keinen Spaß haben. Nein.
Ich habe mir 9-to-5 gesetzt teilweise, ja, okay, wirklich. In sehr stressigen Zeiten habe ich wirklich gesagt, ich fange jetzt um 9 an und höre um 5 auf.
Ich lerne
es nicht anders ging.
Ja. Ich bin da noch nicht ganz. Aber das lernen wir alles. Also wenn man nicht muss, dann ist es ja auch schön, ne? Aber vielleicht strukturiert das ja auch den Kopf so ein bisschen. Wir haben schon darüber geredet, der mentale Zustand der Bevölkerung hat sich verändert. Mhm. Und ich will jetzt auch gar nicht unbedingt nur ins Negative gehen, aber es hat ja auch viel mit Gesundheit zu tun, ne? Also ich habe jetzt das Thema Mental Health heute Abend genommen, aber ich glaube, wir wissen alle, dass es eine große Bubble ist. Also ich habe mich jetzt auch in den letzten Monaten viel mit weiblicher Gesundheit beschäftigt, also auch Thema Verhütung und der weibliche Zyklus. Und das sind ja auch alles so Dinge, die gar nicht wirklich in das ganze Thema Gesundheit eigentlich. Also viele sagen, okay, du musst, keine Ahnung, Salat essen, so und so viel Sport machen und dann ist schon okay. Aber das ändert sich ja auch total, je nachdem, wo wir zum Beispiel als Frauen in unserem Zyklus sind. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was ich in den nächsten, hoffentlich, Dinners noch mehr aufgreifen möchte. Weil ich glaube, haben wir auch schon drüber geredet, da wird auch noch nicht genug drüber geredet. Aber wieso hat sich der Zustand der Bevölkerung jetzt mal gar nicht unbedingt auf Social Media bezogen, so drastisch verändert in ein ungesundes Verhältnis? Weil wir, also wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es ja erschreckend, wie viele vermeidbare Krankheiten wir heutzutage haben. So eine Krankheit wie Krebs zum Beispiel, die ist immer schon da gewesen, so rein biologisch, und die findet auch in Tieren statt. Aber woran Menschen ja heutzutage am meisten sterben, sind ja so cardiovascular diseases, Diabetes, Herzinfarkte, also alles vermeidbare Krankheiten, die aufgrund unseres Lebensstils jetzt so stattfinden. Was würdest du sagen, sind da so die Hauptfaktoren, weswegen sich das auch so dahin entwickelt hat?
Ja, also ich muss natürlich da vorweg sagen, ich bin keine Ärztin.
Deswegen, nee, das bin ich auch nicht, das genau. Wissen wir hier, aber wir haben ja zumindest ein bisschen Intel.
Ja, total. Also das Ding ist, dass wir durch den Wandel in der Gesellschaft haben wir viel mehr Optionen bekommen. Also wenn du heute rausgehst vor die Haustür und sagen wir mal, du wohnst in der Stadt, dann weißt du ja, du kannst links zu dem Bäcker gehen, rechts zu dem Bäcker, da drüben könntest du dir Kuchen holen, da könntest du dir einen Matcha holen. Das heißt, du hast ja jeden Tag...
Machst du alles.
Genau, du hast ja wahnsinnig viele Optionen. Und das ist eigentlich ein Thema, was uns generell als Gesellschaft aktuell einfach überfordert. Wir haben einen wahnsinnigen Input an Reizen, auch an zum Beispiel Werbung, die wir überall sehen, oder auch Menschen, Kontakten, sozial, online, offline. Also wir haben so viele Optionen, dass das uns manchmal überfordert, und anstatt in die Aktion zu gehen, sind wir ganz viel in der Reaktion. Also die Dinge prasseln auf uns ein, wir versuchen eine Pause zu machen vom Job und nehmen das Handy raus und scrollen wieder. Das ist wieder was Passives. Wir sind sehr, sehr wenig aktiv. Und das ist etwas, was uns auch teilweise krank machen kann. Mhm. Also wir sitzen zu Hause, wir sind isoliert, gehen weniger raus, versuchen und online irgendwelche
Daylight zu machen. Habe ich jetzt gelernt. Die ersten 20 Minuten, nachdem man aufsteht, ganz viel Daylight in die ins Gesicht.
Genau. Gibt's auch Studien darüber. Ich habe eine Tageslichtlampe zum Beispiel zu Hause. Auch das sind auch Dinge, die depressionspräventiv wirken. Also depressionsstimmungsmäßig. Also das ist das größte Thema ist, wir haben wahnsinnig viele Optionen. Früher hatte man nicht mehr so viele Optionen. Da gab es nur die Möglichkeit, irgendwie rauszugehen und das zu essen, was im Garten ist.
Und du musstest ja auch aktiv werden, um dir das quasi zu besorgen.
Genau. Ja. Und das ist eigentlich so das Größte, was ich sagen würde, warum wir so viele Erkrankungen haben, die vermeidbar werden. Mhm. Einfach weil wir so viele Optionen haben, dass es einfach überfordernd wirkt auf den Körper und auf den Geist. Und bevor ich erstmal Ewigkeiten auf einer App gucke, welche Yoga-Klasse ich heute mache, bei welchem Studio, in welcher Ecke, sitze ich lieber zu Hause und bin so, nix. Ist auch okay, war anstrengend genug, hier jetzt zu scrollen.
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass sich das Bewusstsein dafür auch zum Glück ein bisschen verändert. Ich glaube, die problematische Generation, die nenne ich immer die Supermarkt-Generation. Mein Papa ist jetzt 74 und der hat mir erzählt, dass er damals das allererste Mal Fleisch in Supermärkten bei Karstadt, müssen wir mal vorstellen, das allererste Fleisch in den Supermärkten. Und ich glaube, das ist so die Generation und die paar Jährchen danach, wo es ja wirklich auch problematisch wurde, ne, wegen der Industrialisierung und so, wie du schon sagst, Option. Okay, jetzt aber mal so, um in die positiven Dinge überzuschreiten. Wie hilfreich kann Coaching, Therapie sein, aber was sind auch vielleicht aktiv die Dinge, die man so für sich machen kann? Jetzt zum Beispiel auch, würde ich dich persönlich fragen, weil danach kann ich auch die Runde öffnen. Fangen wir an mit deinen eigenen Erfahrungen, weil du hast ja auch, du hast gesagt, du hast ADS und auch Angststörungen gehabt oder immer noch.
Ist der Begleitende, kommt aus dem unbehandelten ADHS. Also zur Erklärung, ich hatte 24 Jahre war ich nicht diagnostiziert und habe dadurch, dass ich eben keine Diagnose hatte und reizoffen durch die Welt gelaufen bin, eine Depression entwickelt und eine Angststörung. Und jetzt dadurch, dass ich endlich in Therapie bin und auch einen Therapeuten gefunden habe, der mir helfen kann, lerne ich quasi erstmal alles zu sehen und zu verstehen, was ich habe und wie das alles sich zusammenbedingt und dass es auch okay ist, so zu sein, wie man ist. Und eine Sache ist mir ganz wichtig, die ich davor sagen möchte, weil du gerade gesagt hast, wie helfen Coaching oder Therapie. Es gibt eine ganz klare Abgrenzung von Coaching und Therapie. Coaching ist für Menschen, die bereits Ressourcen haben. Das bedeutet, du hast schon ein soziales Leben, du hast einen guten Selbstwert, du kannst mehr oder weniger Grenzen setzen oder solche Dinge. Und wenn du in eine Therapie kommst, dann bist du meistens noch nicht mit diesen Ressourcen ausgestattet und die hilft dir beim Ressourcenaufbau. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, das zu unterscheiden, weil nur auf einer mehr oder weniger stabilen, also durchschnittlich stabilen mentalen Psyche, kann man auch ein Coaching dann guten Gewissens machen.
Okay, und kann man das quasi dann auch besser umwandeln und processen. Genau. Okay, genau. Das macht Sinn. Und wie ist es mit Therapieplätzen? Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Thema, weil ich habe jetzt auch, ich habe beides gemacht und ich hatte halt das Glück, dass ich halt relativ einfach eine Therapie gefunden habe. Aber wenn wir jetzt da draußen mit den Menschen reden, die halt so, ja, keine Ahnung, irgendwie im Zweifel in einem Dorf oder sowas leben und das halt nicht so zugänglich ist, was ist da, würdest du sagen, was sind eigentlich deine Haupttipps für so Selbsthilfe, nenne ich es jetzt mal.
Ja, komplett. Also das Ding ist, dass man auf jeden Fall immer mit seiner Krankenkasse sprechen sollte, wenn man eine Therapie überlegt zu machen, weil Krankenkassen ganz oft selber schon Angebote haben oder TherapeutInnen kennen, die quasi so on Speed Dial haben, mehr oder weniger.
Besser als jetzt einfach googeln und einfach sagen,
zuallererst immer Therapie. Die Krankenkasse fragen. Also sei es privat oder gesetzlich, einfach mal da anrufen und nachfragen. Für Gesetzliche kann ich ganz, ganz doll ins Herz legen, die 116 117.
Das ist jetzt hier keine Werbung, aber es ist gut zu wissen.
Das gibt es, glaube ich, die fördern, glaube ich, niemanden, sadly. Bitte Koop, Leute.
die Koop oder Krankenkasse ist auch nicht schlecht.
Nein, das ist quasi, also das ist die ärztliche erste Hilfe, die wir haben. Da ruft man an oder man macht einen Online-Termin aus und da gibt es ganz oft, da gibt es alle unterschiedlichen Ärzte, aber auch PsychotherapeutInnen, die man dort buchen kann sozusagen. Das ist eine große Empfehlung. Für private Krankenkassen kann man relativ schnell googeln. Also Psychotherapeut privat Berlin, da findet man relativ schnell einen Termin heute. Und dann gibt es noch so ein paar Zwischenangebote. Es gibt jetzt immer mehr Apps und unterschiedliche Hilfsangebote, die einem die Zeit zwischen dem, ich bewerbe mich für eine Therapie und ich gehe dorthin, überbrücken. Es gibt mehrere Orte, an denen man sich eine Überbrückung holen kann zwischen der Therapie, also der offiziellen Therapie und der Bewerbung. Und da gibt es unterschiedliche Punkte. Ich habe die mal in einem Post zusammengefasst. Das sind die staatlich anerkannten Ausbildungsinstitute. Da kann man PsychotherapeutInnen fragen, die in der Ausbildung sind. Da kommt man oft schneller an den Platz. Dann gibt es die psychosoziale Beratung. Das bedeutet, die könnt ihr je nach Stadt googeln und die gibt es pro Stadt als Überbrückungsmöglichkeit. Und dann gibt es natürlich noch so Beratungsangebote via Telefon und Chat, Krisenchat zum Beispiel, ist auch ein super tolles Ding. Und dann gibt es noch, genau, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind diese Apps, die du auch teilweise bei der Krankenkasse beantragen kannst. Und da gibt es zum Beispiel welche speziell für Alkoholkonsum oder Angststörung. Und die unterstützen auch präventiv oder zwischen quasi dieser Zeit, in der man noch keine Hilfe hat.
Das ist gut zu wissen. Ja, auch nochmal so ein Thema wie Alkohol und generell Konsum, natürlich diese ganzen mentalen Krankheiten, die wir halt haben, weil es sind halt mittlerweile Epidemien, ne, so, die wir haben, einfach noch unterstützen und dass er noch vom Staat schön unterstützt wird wegen den Steuern. Alkohol ist eh okay für alle. Aber gut, da würden wir jetzt gar nicht aufregen. Danke erstmal, Emily, das ist ganz, ganz toll, dass du uns die ganzen Informationen gibst.
Danke, dass ich da sein durfte.